Wir haben heute einen etwas ungewöhnlichen Text aus dem Buch hier. Und zwar lade ich alle ein, ihre Bibel zu benutzen. Und zwar lesen wir aus dem Buch hier das Kapitel 22. Und hier antwortete, und wir wissen ja, wer weiß, was hier, wer hier ist. Ich habe eine Frage zuerst mal an die Kinderlein. Wer von euch hat schon mal was von Hiob gehört? Von Hiob? Noch nicht. Na, dann ist ja gut, dann lernt ihr was Neues heute. Da fragt die etwas größeren Kinder. Was wisst ihr von Hiob? Wer war das? Genau, das war ein ganz reicher Mann gewesen, hat ganz früh gelebt, bitte?
Große Familie.
Hatte eine große Familie.
Viele
Tiere. Hatte ganz viele Tiere. War also einer von den größten Bauern, die es damals gab. Was noch?
Er stand viel im Gericht, also im Tor des Gerichts. Er hat sie alle verloren.
Er war ein berühmter Mann. Zu ihm sind ganz viele gekommen, die Hilfe brauchen. Das ist dann immer so, wenn jemand reich ist, dann kommen die Leute angeschissen und wollen davon was abhaben. Und wenn die Leute gut sind, die Reichen, dann geben sie auch was, dann teilen sie etwas. Das war also so immer. Und gleichzeitig war das ein Mann mit dem größten Unglück. Bis heute gibt es ganz wenige Menschen, die so ein unglückliches Leben hatten. Alle seine Kinder sind nämlich durch eine Katastrophe gestorben. Alle seine Tiere sind geklaut worden. Alle seine Mitarbeiter sind totgemacht worden. Und als das noch nicht mal gereicht hat, ist er selber total krank geworden. So schlimm, dass seine Frau gesagt hat, am besten, du hast nichts mehr mit Gott zu tun und stirbst bald. Da war also auch noch seine Familie dabei. Also, einer von den reichsten und berühmtesten Männern wurde einer der unglücklichsten Menschen der ganzen Welt. Dieser hier, als er so krank geworden ist, hat er sich in die Asche gesetzt. Seine ganze Haut ist noch kaputt gegangen, hat den ganzen Tag gekratzt. War also eine richtige schwere Qual für ihn. Und dann kam seine Freunde zu ihm. Was machen Freunde, wenn es jemand schlecht geht? Die versuchen natürlich zu trösten und zu helfen. Aber als sie ihn gesehen haben, was passiert war, waren die so schockiert, die konnten gar nichts mehr reden. Die konnten nichts sagen. Eine ganze Woche saßen sie da und es hat ihnen, wie man so sagt, die Sprache verschlagen. Konnten überhaupt nicht mehr helfen. So schlimme Situationen gibt es. Guck mal, wenn bei euren Freunden vielleicht mal einer fällt mal hin und schlägt sich das Knie auf, dann weint er ein bisschen, dann kann man den trösten. Oder ein Spielzeug geht kaputt oder so, dann kann man versuchen, das zu ersetzen. Aber dann gibt es ganz schlimme Dinge, wenn jemand von Freund seinen Eltern stirbt, dann kann man schon gar nicht mehr so richtig trösten. Da wird man auch gefühlt. Und ihn in den Arm nehmen und vielleicht mit ihm zusammen weinen. Das war so schön, dass ihr es erlebt habt. Da konnten nicht mehr seine Freunde mit ihm weinen. Die waren nur schockiert. Und dann haben sie überlegt, was ist denn passiert mit ihm? Und dann kam sie zu der Idee, bestimmt hat er irgendwas Schlimmes gemacht. Sonst würde Gott nicht so viel Unglück auf diesen Mann lassen. Bis dahin waren sie ganz gute Freunde. Bis dahin haben sie ihn immer geehrt. Bis dahin haben sie immer gedacht, das ist einer von den Besten. Deswegen hat er so viel Glück. Und dann, als alles so unglücklich gelaufen ist, dann haben sie ihre Meinung geändert. Und dann haben sie gesagt, bestimmt hast du irgendwas verstanden. Und dann gibt es, und das ist in der Bibel aufgeschrieben, eine lange Geschichte, viele Kapitel lang. Erst redet Hiob und sagt, ich habe doch nichts falsch gemacht. Gott hat irgendwas mit mir Schlimmes gemacht. Ich bin doch immer alles richtig gemacht. Das kann doch nicht sein, dass mir so etwas Schlimmes passiert. Was habe ich denn gemacht? Und dann fangen die Freunde an zu sagen, na ja, du hast bestimmt heimlich, warst du stumm. Und jeder hat eine andere Idee und hat mit ihm geredet und hat nochmal zusätzlich Druck gemacht. Kennt man manchmal, oder? Man ist so traurig und dann kommt jemand vielleicht, manchmal sogar die Eltern oder die Geschwister, und sagen noch was, dass man noch mehr traurig wird. So ist das auch schon in der Bibel passiert. Und dann hat der angefangen zu diskutieren und hat sich beklagt. Und eines von diesen Kapiteln, das ist heute um das das hier geht, und Hiob antwortete und sprach, hat er zu einem von seinen Freunden gesagt, auch heute ist meine Klage trotzig. Das heißt, also, ich glaube euch nicht, was ihr mir Böses hier sagt. Gottes Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich ihn finden könnte, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnung. Also hier gesagt, wenn ich doch zu Gott gehen könnte, dann würde ich mich bei ihm beschweren. Ich würde meinen Rechtsstreit vor ihm hinlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Das war so, als geht man vor Gericht und sagt, ich bin doch unschuldig, was hast du bloß mit mir gemacht? Das ist doch alles falsch. Dann sagt er weiter, ich würde die Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Hiob denkt, ich weiß alles, ich weiß das sogar besser als Gott. Wenn ich mit ihm rede, dann weiß ich schon vorher, was er mir antworten kann. Würde er in der Größe seiner Kraft mit mir schreiben? Nein. Er würde nur Acht auf mich haben. Er würde mich nur beachten. Und danach würde ein Rechtschaffner mit ihm Rechtsstreit führen. Das heißt, ich bin so richtig, ich könnte mit Gott sogar einen Streit gewinnen. Das kann man nicht, ne? Wenn die Eltern einfach sagen, und man möchte das nicht, dann kann man auch streiten, dann denkt man, das ist doch nicht. So war hier auch. Aber wenn ich vorwärts gehe, dann ist er nicht dort. Und gehe ich rückwärts, dann merke ich nichts von ihm. Und gehe ich zu einer Seite, dann kann ich ihn nicht sehen. Und gehe ich zur anderen Seite, dann finde ich ihn auch nicht. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Wenn er mich prüft, wie Gold würde ich hervorheben. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, seinen Weg habe ich beobachtet und dann verteidigt er sich weiter und sagt, mein einziges Pech ist, dass ich Gott selber nicht finden kann. Er ist so überzeugt, alles was er macht ist richtig. Er muss nur Gott einmal in die Finger kriegen, dann würde ich sagen, wie soll ich. Das funktioniert nicht, oder? Und als Kind, glaube ich, kann man das am besten verstehen, weil man als Kind eigentlich dieselbe Idee schon den Eltern gegenüber hat oder den Erwachsenen gegenüber. Man ist so sicher, dass was man macht, ist richtig. Und alles, was man versucht, läuft doch gegen die Wand. Man kann versuchen, was man will, und kriegt trotzdem nicht weg. Schlimm, oder? Manchmal ist das schlimm. Und er beklagt sich hier bis zum Ende dieses Kapitels und hält Gott vor, dass er ungerecht ist. Dieses Problem hat nicht nur wir. Das haben Millionen Menschen im Laufe der Zeit gehabt. Und ich fürchte, jeder von uns hat zumindest mal so eine Phase in seinem Leben durchgemacht. Dass er sicher war, Gott handelt ungerecht. Das, was Gott mit einem gemacht hat, das kann doch nicht richtig sein. Viel zu schwierig, viel zu hart, viel zu unangenehm. Das gefällt mir nicht. Wie kommt man aus dieser Geschichte wieder raus?
Danke.
Kommt man nicht auf die Idee. Das funktioniert deswegen nicht, weil, das kann man nämlich, wenn man das weiterliest, kann man merken, seine Freunde kämpfen sich weiter mit ihm ab. Noch eine ganze Weile. Das gibt gleich im Kapitel 25 weiter und Bildad von Stufa antwortet und sprach und so weiter. Und hier antwortet wieder und redet immer noch ein bisschen mehr und dann wird immer wieder dagegen geredet. Das heißt, wenn Leute schon unter Druck sind, müssen sie damit rechnen, dass selbst ihre Freunde ihnen noch mehr Druck machen. Das ist so. Es gibt einen einzigen von seinen Freunden, der wird erst später bezeichnet, das war ein junger Mann, der bringt einen anderen Gesichtspunkt rein. Das ist Elihu. Und wir können das einmal lesen im Kapitel 33. Der hat sich auch geärgert wie früher, aber nicht, weil er ihm wie die anderen Freunde vorwirft, dass er doch irgendwie heimlich was falsch gemacht haben muss, wenn es ihm schlecht geht, sondern er ärgert sich darüber, dass ein Mensch so respektlos wie Gott ist. Und er bringt wichtige Informationen. Und wir lesen da einmal ganz kurz rein. Und zwar ab Kapitel 33, ab Vers 14. In einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Dieser junge Mann hat eine Sache verstanden. Hier kann man nicht stoppen mit menschlichen Argumenten, da muss Gott schon selber mit ihm reden. Und er gibt ihm zwei Tipps. Und das gilt bis heute. In einer Weise redet Gott und in zwei, ohne dass die Menschen das beachten. Und die beiden werden uns ja aufgezeichnet. Das erste, Vers 15, im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr des Menschen und besiegelt die Unterweisung, die ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und auf dass er Übermut von dem Manne verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Also eine Art, wie Gott mit Menschen redet, und das ist tatsächlich bis heute so, und das ist in allen Kulturen und Religionen so, dass Gott mit Menschen redet im Traum. Jetzt frage ich euch Kinder mal, habt ihr schon mal was sowas erlebt, dass er was ganz Wichtiges geträumt hat und ihr wusstet, oder vielleicht eure Eltern haben euch gesagt, dass es ein Traum, den Gott euch geschickt hat. Ich kenne das nämlich von meinen Kindern. Tante Lisa war noch ganz klein, da hat sie mal einen Traum gehabt, war ganz aufgeregt früh, also noch nicht mal in der Schule, und da hat Gott ihr im Traum eine wichtige Sache gezeigt, die bei uns in der Familie auf dem Hof passiert. Ich habe mich ganz dolle gefreut. Ich könnte ihr das erklären. Ich denke, ihr habt es danach nicht vergessen. Ne? Nicht, vergisst man nicht. Aber da redet Gott zum Menschen. Und das ist gut, wenn man schon als Kind auf solche Sachen achtet. Es gibt andere Träume, die sind unnötig. Und es gibt sogar Träume, da fürchtet man sich, die heißen Albträume. Aber es gibt Träume, ich erinnere mich als Kind, war auch noch ganz jung, habe ich mal geträumt, da war ich nachts auf so einer weiten Landschaft auf dem Hügel mit ganz hohem Gras, das ging mir so, in dem Alter damals bis über die Knie. Und es war ganz dunkel, bloß der Sternenhimmel, den habe ich als Kind immer schon gerne gesehen. Und dann habe ich die Stimme Gottes gehört, eine wirklich den Weltraum erschütternde Stimme. Ich habe keines der Worte verstanden, aber ich weiß, dass ich mit einer tiefen Erschütterung wach worden ist. Und das hat mich monatelang bewegt. was für ein ungeheurer Hall da ist. Die Stimme Gottes erschüttert hin und her, wirklich. Ich kenne das, ich habe es gehört. Ich habe es erlebt. Das hat mir das Bewusstsein geöffnet für die ungeheure Größe und Macht Gottes.
Kann ich mal ganz kurz aus dem Traum erzählen? Ja. Ja, meine Weiche aufgestellt ist in meinem Leben. Ich war ja damals alkoholabhängig und ich lag dann das letzte Mal auf der Entgiftung im Krankenhaus. Und wie es hier steht, im Schlummer auf dem Lager. Ich lag wirklich auf dem Bett, hatte nichts zu tun. Und dann kommt ein Sekundentraum, wo ich mich sehe im Rollstuhl, weil ich so viel Alkohol getrunken hätte, wenn ich weitermache, dass ich im Rollstuhl sitze. Und dann bin ich aufgewacht vor Schreck, weil ich dachte, wenn ich das mache, dann bin ich so verzweifelt, dann bin ich nicht tot. Also dann ist vorbei. Und ich hatte damals nicht mehr geglaubt, dass ich irgendwas schaffe. Also nochmal irgendwie in Richtung zu Gott zu gehen. Und da habe ich auf einmal die Kraft bekommen, zu sagen, okay Gott, wenn ich nichts mehr schaffe, aber ich möchte hier, wenn ich noch lebe, versuchen aufzuhören mit Alkohol trinken. Das möchte ich vor dir noch schaffen. Und dann ist der Weg, und dann ist diese Weichenstellung passiert. Ja. Also das gibt es wirklich, ja.
Also Gott redet, das ist die eine Art, wie er redet. Und die zweite, die folgt gleich danach, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt sind seine Knochen, die nicht gesehen wurden, und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Also das eine ist, ich nenne das mal die Offenbarung durch den Traum. Und das andere ist die Züchtigung dadurch, dass Menschen mit ihren eigenen Wegen ans Ende kommen. Und es gehört viel dazu, dass es Leute gibt, die diese Dinge so verstehen. Ich bin sicher, dass wirklich buchstäblich jedem der 8 Milliarden Menschen Gott so begegnet. Wir werden gleich nochmal lesen, wie oft.
Ich würde am liebsten nochmal so etwas erzählen.
Bitte schön.
Ich darf. Auf diese zweite Sache habe ich auch erlebt. Und zwar mein Schwager, der war schwer krank an Multiple Sklerose. Er wurde schon 10 Jahre gepflegt von meinen Geschwistern, von meiner Mutter. Und wir wissen, dass in der Familie von meinem Schwager, von den Eltern her, etwas nicht stimmte. Die Eltern wollten mit Gott nichts zu tun haben, sage ich mal so. Und wir als Gläubige, meine Geschwister und ich, wir wussten eigentlich, dass das auch einen Einfluss auf den Ronald hatte, also auf den Sohn. Also keinen guten, sondern einen negativen. Und weil Ronald sich auch immer gegen Gott eigentlich so eher gewehrt hat. Und dann eines Tages kam ich auch mal zu ihm, wir waren zu Besuch mit Christine, meine Frau war da auch dabei, und ich habe ihn das erste Mal so liegen sehen. Ich war so entsetzt, dass man, also es geht nichts mehr. Da konnte noch hören, aber nichts anderes mehr, schon jahrelang. War schon aufgelegen, und da habe ich so, ich war aufgeregt. Ich habe dann mit Christine für ihn gebetet, ich habe gewusst, also Gott, ich kann es alles für ihn beten. Also, weil er es nicht mehr konnte, haben wir vor Gott gebracht, was wichtig war, aus seinem Leben. Das war eigentlich nichts Spezielles, aber. Und dann bin ich zu Hause abends gewesen und habe so gesagt: Gott, wie ist denn das? Könnte ich jetzt so für ihn beten? Weil ich habe auch gebetet: Gott, hilf ihm, dass er zu dir kommt, vergib ihm die Schuld, wo er reingebunden wurde auch. Und dann habe ich zu Hause nochmal den Hiob aufgeschlagen, weil da kam mir so in den Sinn mit diesem Lager. Und dann stand nach, wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den Tausend, der den Menschen seine Pflicht mitteilen soll, der wird sich über ihn erbarmen. Entsprechend befreie ihn, damit er nicht in die Krone hinabfährt. Ja. Ich sage, Gott, wahrscheinlich war ich gerade der Engel in dem Moment, hast du mich benutzt, damit Ronald gerettet wird. Logisch. Und da war ich so voller Dankbarkeit. Und Ja, aber so passiert das wirklich.
Genau. Will ist nur für ihn ein Gesandt nicht, das ist Engel. Ja, das kann man auch
sagen.
Ja. Ein Gesandt nicht, einen, den Gott ihm schickt, um ihn aus dieser Gebundenheit rauszuholen. Der wird zu Gott fliegen und Gott wird ihn wohlgefällig annehmen und er wird sein Angesicht schauen mit Jauchzen und Gott wird den Menschen seine Gerechtigkeit vergelten. Und dann lesen wir, wie oft das passiert. Kapitel Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann. Jeder Mensch kriegt in seinem Leben zwei oder dreimal die Chance, Gott wirklich kennenzulernen. Ich denke, die meisten von uns haben das haben viel mehr schon gehabt. Das gibt es wirklich. Ich habe das viele Jahre beobachtet. Ich bin ja durch die Arbeit mit Suchtkranken immer wieder konfrontiert gewesen mit Menschen, die direkt an der Schwelle des Todes waren und viele, die auch diese Schwelle überschritten haben. Und ich konnte den Unterschied merken, ob jemand aus Ungläubigen oder Gläubigen herauskam. Es gab viele schwer kranke Alkoholiker, für die gebetet worden ist. Die haben diese Chance mehr als zwei, dreimal. 20 mal, 30 mal. Und ich staune, dass dann auch Menschen nach so vielen Jahren wieder ausgestiegen sind. Ich erinnere mich an meine allererste Besinnungswoche, die ich irgendwann in den 80er Jahren noch gemacht habe, auf der Halbinsel Dars in Zingst. Kleine Besinnungswoche, 14 Leute. Ich habe gedacht, das kriege ich alleine, brauche ich gar keinen Mitarbeiter. Und am zweiten Tag habe ich dann meine Mitarbeiterin gebeten, noch dazu zu kommen, weil dort so extrem schwierige Leute waren. Ein Mann, der 8 Jahre lang von Therapie zu Therapie, von Krankenhaus zu Krankenhaus und auch von Besinnungswoche zu Besinnungswoche gefahren ist. Und nie den Absprung gekriegt hat. So haben wir vor Gott in der Knie gelegen. Und dieser Mann ist, ich sag's mal so, bei meiner ersten Besinnungswoche frei geworden und frei geblieben. Bis heute. Viele Jahre lang habe ich jedes Jahr ein Dankschreiben gekriegt, da kann man es feiern, dass also muss es doch nicht, dann war das nicht in den 80er oder 1990, glaube ich, 1990, also kurz nach der Wende. Er hat das selber als ein großes Wunder erlebt, dass Gott ihn noch gerettet hat, wo er längst schon die Hoffnung aufgegeben hat. Es gibt Menschen, zu denen Gott redet mehrmals. Aber das Mindeste sind zwei oder drei. Deswegen, wir können das nicht wissen, deswegen kann man das so schlecht hinschieben und sagen, naja, wahrscheinlich hat Gott zu mir geredet, aber für sicher ist das doch nicht, dann kann ich mal gucken, vielleicht, wenn ich älter bin, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht, wenn ich meine ganzen beruflichen Ziele erreicht habe. Da gibt Jesus ein Beispiel und sagt über einen Mann, der so gedacht hat, na, heute Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Der hat sich auch gesagt, ach meine liebe Seele, jetzt hast du es doch alles geschafft, genieß mal das Leben. Viele Leute denken so, ach, wenn ich erst Rentner bin, dann kann ich mich mal mit diesen frommen Sachen beschäftigen. Das funktioniert nicht. Nur ist die Frage, Hiob, dem so viel Schwieriges widerfahren ist, der ja vorneweg schon genannt wird als gerecht, gottesfürchtig, das Böse meidend. Was ist mit ihm? Der hat es also selber nicht hingekriegt, diese Schwierigkeiten zu bewältigen. Seine Freunde haben das nicht hingekriegt mit ihren Vorwürfen. Und auch dieser junge Mann, der ihm die richtigen Tipps gegeben hat, hat es nicht hingekriegt. Was hat denn das Elend von Hiob gewendet?
Dafür wird er hier
für seine Freunde.
Dass Gott selber zu ihm gerecht. Ganz genau.
Dass Gott
direkt und unmittelbar zu Gericht. Und in diesem Fall, finden wir ein paar wenige Kapitel später, heißt es, und der Herr redete zu Hiob, bei welcher Gelegenheit? Im Sturm. Zweimal hat Gott mit ihm geredet, und zwar zweimal richtig lange, zweimal im Sturm. Ich glaube, das ist im Kapitel 96 das erste Mal. Und dann später nochmal. Gott redet nicht immer im Sturm. Bei Elia hat er anders geredet. Gerade nicht im Sturm. Erinnert ihr euch? Der Prophet Elia, als er geflohen ist und hat sich versteckt, Erdbeben, Feuer, Sturm, und Gott redet in keinem dieser gewaltigen Dinge zu ihm, sondern es heißt, dann war ein stilles, sanftes Säuseln. Und Gott redet erst dann mit ihm. Was lernen wir daraus?
Unterschiedliche Situationen.
Ganz genau. Wie Gott mit einem Menschen direkt redet, ist unterschiedlich. Und zwar zusätzlich zu dem Traum und zusätzlich zu dem, ich sag mal, zu dieser extremen körperlichen Schwäche. Das ist ja auch Reden Gottes. Aber das ist immer noch unklar. Zusätzlich auch zu dem, was Menschen, Seelsorger, Pastoren, Freunde oder sonst jemand uns sagen können, gibt es noch eine Möglichkeit. Und das ist, dass Gott selber redet. Und das ist die wichtigste. Es gibt eine Voraussetzung übrigens dafür. Es gibt eine Voraussetzung für dieses Reden. Welche ist das? Bitte?
Dass man hört. Dass man eine Antwort gibt.
Dass man sucht. Dass man Gott sucht. Dieses zwei-, dreimal offenbart sich Gott jedem Menschen, auch dem, der gar nichts von ihm wissen will. Sogar dem, der sich auf einem ganz falschen Weg bewegt, auf, ich sag mal, in einer zerstörerischen Religion oder im Atheismus oder im Satanismus. Auch zu dem redet Gott mindestens zwei oder drei Mal. Aber dass Gott direkt redet, dass man es innerlich versteht, dazu müssen wir ihn suchen. Und da wird deutlich, dass diese vielen Kapitel von Hiobs Klage, nämlich die direkte Voraussetzung für das Reden Gottes. Und das ist das, was ich wünsche, dass wir das aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Viele Leute haben ja natürlich viel zu klagen. Ja, wer von uns ist schon immer zufrieden mit seinem Leben? Aber man beklagt sich. Das ist ein Unterschied zu dem, was Hiob gemacht hat. Er hat seine Klage vor Gott ausgeschüttet. Er hat gesagt, ich lebe doch in einer Beziehung mit dir. Warum nimmst du mich denn nicht ernst? Ich habe doch alles gemacht, was du willst. Warum passiert mir denn das Schlimme? Ja, er diskutiert mit Gott und Gott leistet sich ein langes, langes, langes Schweigen. Warum eigentlich?
Wir weiß, dass
das stimmt. Ich würde fragen, nicht um Hiob zu ärgern, sondern Hiob ist ja bis zum heutigen Tag, und zwar über ungefähr 5000 Jahre, ein Beispiel für leidende Menschen, ein Beispiel für das Elend, was Menschen weltweit treffen kann. Unverschuldet, ganz bewusst, unverschuldet. Es gibt einfach Unglück ohne Ende, weil es eine unsichtbare Macht hinter dem gibt. Hinter dem, was wir sehen. Das Elend Hiobs ist ja letzten Endes nicht ausgelöst durch Gott. Es ist ausgelöst durch den Satan, der diesen gerechten Mann zerstören will. Und dazu bringen wir, dass er sich von Gott lossagt. Bis heute gibt es dieses Problem. Und bis heute haben gute Menschen, das Schnapsel kann man ein bisschen zurücknehmen,
gute Menschen, damit zu kämpfen, dass sie Schwierigkeiten erleben, dass ihnen das Gute nicht widerfährt. Unsere Herausforderung ist, Gott in diese Situation zu suchen. Und das ist wiederum die Voraussetzung, dass Gott redet, zu uns persönlich redet. Und von diesem Tag an, wo Gott zu ihm redet, werden seine Fragen beantwortet. Und verändert sich sein Leben. Unser Leben wird sich letzten Endes, egal was an Schwierigkeiten passiert ist, erst ändern, wenn wir Antworten Gottes auf unsere Fragen geben. Deswegen, ich möchte jeden Mut machen, mit allen seinen Fragen zu Gott zu kommen. Und zwar auch immer wieder zu Gott zu kommen. Ich bin dankbar, dass ich so aufwachsen konnte, dass ich gelernt habe, mit meinen Fragen zu Gott zu kommen, bis ich die Antworten finde. Ich habe für manche extrem schwierigen Sachen eine Antwort nach Jahren gekriegt. Ich gebe nur zwei Beispiele. Wir haben, als wir noch vergleichsweise jung waren und erst 6 Kinder hatten, Gott gebeten, dass er uns eine größere Wohnung verschafft. Nee, stimmt nicht, da hatten wir noch nicht 6, da hatten wir erst 3 Kinder, als ich gebetet habe. Und 9 Jahre später hat Gott uns genau dieses Haus gegeben, was er, als ich gebetet habe, einem unserer Mitbeter gezeigt hat. Wir waren damals 3 Ehepaare, die sich einmal im Monat getroffen haben. Und ich bete, ich sage, Herr Jesus, du weißt, wie eng wir wohnen. Und dass wir einen größeren Platz brauchten. Und er hatte mich unterbrochen, es war ein Pastor, und hat gesagt, Frank, halt auf, halt an. Mitten in meinem Beten. Ich sage, halt an, Gott zeigt mir gerade euer neues Haus. Das hat neues rotes Dach, einen weißen Vorbau und ist mit wilden Weinen bewachsen. Wer gestern beim Familientag war, hat gesehen, dass es dieses Haus ist. Es hat 9 Jahre gedauert, bis wir dieses Haus gekriegt haben. Für mich war wichtig, das Reden Gottes ernst zu nehmen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe immer, also frühzeitig, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, als Suchttherapeut, eine Beobachtung gemacht. Es gibt einen Unterschied, egal welches Stadium an Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit jemand hat, es gibt einen Unterschied bei der Rehabilitation. Und zwar, Gläubige kommen weiter, verändern sich dauerhaft, verändern sich intensiver. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Ich habe dann meine Ausbilder gefragt, ich habe ganz verschiedene Kollegen gefragt. Es war eine Frage, die hat mich immer beschäftigt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Leute mit denselben Voraussetzungen, selben Bildungsstand, selbes Alter, selbe familiäre Situation, die Gläubigen verändern sich viel tiefgreifender als die anderen. Wieso ist das? Und ich habe von Menschen so ganz unterschiedliche Antworten gekriegt. Sag mal nur, die einen haben gesagt, ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich, ja, das wusste ich selber. Die anderen haben gesagt, ja, weil für die gebetet würden, ja, kann sein, aber ich möchte den Mechanismus wissen. Wieso? Wir beten doch auch für die ohne christlichen Hintergrund. Beten wir doch auch so. Warum ändern die sich weniger? Dann habe ich ein Studium gemacht und irgendwann und ich habe über Jahre lang die Frage immer wieder Gott gestellt. Und ich sage, Herr, warum ist das so? Zeig mir mal, was, welchen Hintergrund gibt das? Und eines Tages zeigt er mir das. Ich hatte unter anderem in meinem Studium gelernt, dass es für jeden Menschen 2 Phasen des Lernens gibt. Eine existenzielle und eine kognitive. Existenzielles Lernen geschieht bis zum Ende der Pubertät. Das ist bei Frauen im Durchschnitt mit 19 Jahren abgeschlossen und bei Männern im Durchschnitt mit 21 Jahren. Die sind ein bisschen langsamer. Das heißt also, so lange lernt man wie ein Kind, Und alles, was man lernt, wird Teil des, der Persönlichkeit. Also was ich bis zum Ende der Pubertät gelernt habe, so verstehe ich die Welt. Und durch diesen Filter interpretiere ich alles, was mir später passiert. Danach kann ich immer noch lernen, aber ungefähr so wie ein Hund, nämlich durch Dressur. Ich lerne, ich verinnerliche es nicht mehr, ich muss es mir aneignen und es wird nicht mehr Teil meines Wesens, sondern ich muss jedes Mal den Verstand einschalten und mein Verhalten korrigieren, das nennt man dann Reflexionen. Einige kennen das Ganze. Ja? In der Schule muss man eben immer wieder auch so Dinge vermitteln. Aber eigentlich ist unser Leben Existenz, auf existenzielle Ebene. Dann bin ich eines Tages wieder so beim Studieren und bewege diese Frage wieder und habe dabei meine Bibel offen und lese Johannes Evangelium Kapitel 1. Und da steht: So viel ihn Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die nach seinem Vorbild berufen sind. Und mit einem Mal sehe ich die Antwort auf meine Frage. Der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen ist, dass jemand, der Jesus annimmt, das bedeutet etwas zu sein, damit ein Kind Gottes wird und das bleibt bis zum Lebensende. Und er kann existenziell lernen bis zu seinem Alter. Und damit hatte ich die Antwort auf meine Frage. Nur zwei Beispiele. Und deswegen, ich bitte euch, und ich möchte euch Mut machen, stellt eure Fragen so wie hier, auch diese tiefen, ich sag mal, lebenserschütternden Fragen, Gott so lange, bis ihr von ihm die Antwort habt. Es kann sein, dass vorher euch echte Freunde in die Irre führen, dass andere, mit denen ihr nicht rechnet, euch gute Tipps geben, aber die eigentliche Antwort muss von Gott selber kommen. Dann ändert sich das Geschick hier. Und er selber, wir sind ehrlich an meiner Seite, Gott, bis jetzt hatte ich von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. In Wirklichkeit eben, ja, Kapitel 23, war sein Bekenntnis noch, egal was ich anstelle, ich finde Gott nicht. Wohin ich mich wende, ich komme doch nicht bei ihm an. Den Tag, wo Gott mit ihm persönlich redet, ist diese Unsicherheit vorbei. Und er kriegt die Antwort auf seine letzten Lebensfrage. Da möchte ich uns Mut machen, dass wir genauso das Leben führen. Amen. Amen.